Grüezi ja, miteinander.
Wir müssen zuerst ein lüften, gell? Das ist so ein bisschen, wir sind da coronamäßig recht gut unterwegs, wie wir hoffen.
Ja.
Ja, lieber Jürg, schön, dass du da bist. Du bist ja seit x Jahren schon in Zürich wohnhaft, aber vermutlich noch nie so richtig in Adliswil gewesen, oder?
Doch, doch. Wir haben auch Leute gehabt, die von Adliswil zu uns gekommen sind. Und ich habe auch da Besuch gemacht, die Altersheim und so.
Okay.
Aber schon lange nicht mehr, ja.
Schon lange nicht mehr. Ja, schau, ich habe da so von der Homepage von eurer Gemeinde so ein das gefunden. Und das Erste, was mich wirklich ganz spannend interessiert, ist, was ist denn genau vor 19 Jahren passiert? Kannst du das mit ein paar wenigen Worten umreissen?
Ja.
Radikal, das tönt so, boah, genau. Wie wenn du extrem geworden wärst.
Ja, ein bisschen, ja. Also übrigens mal grüezi miteinander und vielen Dank für die Einladung. Und ich muss sagen, das ist für mich sehr ungewohnt, in einem Gottesdienst zu interviewt werden, weißt du nicht, um mich zu predigen. So. Aber jetzt mal schauen.
Einmal ist das erste Mal.
Ich bin eigentlich nicht aus einem speziell gläubigen Elternhaus gross geworden, habe aber immer so ein bisschen eine Affinität auch gehabt zu der Kirche, zum Glauben. Und ich habe auch die junge Kirche geleitet und habe auch Andachten gemacht und das war mir alles noch wichtig gewesen. Und habe auch meine Konfirmation relativ ernst genommen, aber es hat sich doch nichts geändert. Ich habe dann gemerkt, dass meine Ideale, die ich so in der Jugendgruppe erzählt habe, auch so ethisch, dann schlussendlich selber hat das bei mir nicht funktioniert.
Ja.
Und dann mit 19 bin ich an eine Evangelisation, an eine ganz kleine, damals mit dem Karl Albier zum Shoppingcenter. Und nachher bin ich heim und dann habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Und das hat wirklich eine radikale Änderung gegeben. Auch in dem Zusammenhang ist mir klar gewesen, du wirst Pfarrer.
Okay.
Und ich bin am anderen Morgen habe ich überraschte Eltern verkündet, dass ich jetzt Pfarrer werden werde.
Und sie haben gedacht, du wärst schon etwas Rechts.
Ja, genau. Und mein Vater hat eigentlich gern gehabt, ich wäre in seine Fußstapfen getreten. Aber bis ich dann Pfarrer wurde, das war ein langer Weg gewesen, aber das würde den ganzen Morgen fühlen.
Du hast nachher in
aber dort, ich muss sagen, dort hat wirklich etwas geändert in mir. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass jetzt etwas Neues, etwas wirklich neu geworden ist. Und das hat mich durch all die Jahre jetzt bin ich ja auch nicht mehr so jung, hat mich das immer durchgetragen. Mhm. Hat wirklich, so spüre ich gar nicht da sitzen.
Ja. Du hast nachher in Deutschland studiert, da in Gießen oben, und hast in Männendorf einen Gemeindedienst gemacht, nicht mal in der FEG jetzt in Männendorf, gell? Und dann jetzt seit dem 93, also seit fast Menschengedenken, gell? Ich habe im 94 meinen Dienst angefangen, oder? Im 93 bist du gefahren da in der FEG Zürich Helvetiaplatz, und jetzt ganz ehrlich, ich habe gemeint, die gäbe es gar nicht mehr.
Ja, genau. Das ist so. Also, sie gibt's eigentlich noch. Es gibt den Verein noch, FEG Zürich Helvetiaplatz. Aber wir haben uns im September letztes Jahr mit der FMG in Zürich zusammengeschlossen.
Ja.
Und es heisst jetzt Freie Kirche Wipkingen. Mhm. Aber ich bin immer noch angestellt als FEG-Pfarrer. Und
Nicht mehr neu aufs Alter,
nicht noch Pensionskassenwechsel und alles. Ja. Mhm. Und ich werde dann als FEG-Pfarrer pensioniert und bleibe dann auch in dieser FEG-Gemeinschaft, wo ich jetzt noch ein paar Jahre drin gewesen bin. Und sonst wäre ich praktisch wie noch kurz vor Torschluss, wäre ich dann dort wie raus.
Ja. Jetzt ist es so, dass du bist schon pensioniert eigentlich. Also, nein, du bist nicht pensioniert, aber eigentlich wärst du schon im pensionsfähigen Alter, oder?
Genau. Ich werde jetzt, per Ende November, also per Ende August, höre ich den aufschaffen und dann ist noch Kompensation und dann die eigentliche Pension ist dann Ende November.
Ja, schön, dass wir dich gerade noch verwünscht haben, so vor dem Ruhestand. Gell?
Ja gut, also ich höre nicht auf, wenn ich pensioniert bin. Das ist ja dann nicht das Lebensende.
Ja.
Und ich mache dann auch nicht einfach die Ferien, bis ich sterbe. Also,
okay.
Von daher, ich hätte mich auch noch
dann zur Verfügung gestellt.
Ja,
genau. Ja, es ist so, um so ein Thema einführen, oder? Das ist so eine Statistik, wie viel Ein-Personen-Haushalt es in der Schweiz gibt. Ja, 20, also relativ aktuell. Überrascht dich die Zahl? Also ist das so ein bisschen deine Erfahrung auch, dass solche Single-Haushalte, Single da sind, dass das zugenommen hat in diesen Jahren, seit du das kannst überblicken?
Da muss ich gestatten, da habe ich keine Erfahrung und da finde ich, bin ich auch nicht kompetent.
Mhm.
Ich habe einfach, sagen wir jetzt mal, so mein Ding gemacht und ich habe jetzt nicht gross links und rechts geschaut, wie entwickelt sich das Ganze und so. Also insofern bin ich schon nicht, da will ich mich gar nicht äußern, weil das wäre alles nur eine Hypothese und ich habe mit Fachpersonen, gibt ja heute so viele Fachpersonen,
ja,
die immer über alles Bescheid wissen.
Aber du hast nicht einfach nicht eine Marktanalyse gemacht und dann gemerkt, in Zürich fehlt eine Singlebörse und darum machen wir jetzt das?
Nein, ich habe eigentlich, wo ich in Männerdorf war, bin oft realisiert, dass es für Single, gläubige, christliche Single, eigentlich kein interessantes Angebot gibt. Ich habe jedenfalls von keinem gewusst, es hat so ein paar Initiativen schon gegeben.
Mhm.
Dann, Männerdorf war auch ein bisschen eine Aufbaugemeinde. Und dann habe ich einfach gesehen, ja, das sind Single, die sind aktiv, die engagieren sich, aber irgendwo können sie bei uns nicht jemanden finden oder andere Single, die sie die Freizeit können verbringen. Und dann ist eigentlich der Gedanke gewachsen, es müsste eigentlich einen Treffpunkt geben für christliche Single.
Okay.
Also in der säkularen Welt ist man mit dem Thema relativ locker umgegangen. Mhm. Bei uns gibt es Frauenkreis, Mannentreffen, alles, aber nur kein Single-Treffen.
Ja. Okay.
Dann bin ich dann auf Zürich gekommen. Bevor ich das auch umsetzen konnte, in Zürich, Oberland, hat das Anliegen aber mitgenommen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann in Zürich angefangen haben mit der Single-Arbeit.
Können wir noch schnell definieren, was ein Single eigentlich ist? Ich habe das mal so aus Wikipedia herausgefunden. Single von Englisch Single, Einzel, steht für Alleinstehender, ein Mensch, der ohne feste Bindung an einen Partner oder eine Partnerin lebt. Jetzt aus deiner Erfahrung, jetzt nicht, ob das zutrifft oder nicht, ich meine, das ist ja relativ klar, sondern was für Arten von Single würdest du unterscheiden?
Ja. Also, ich sage immer, es gibt für mich den Single-Single.
Mhm.
Der Single-Single, das ist der, der noch nie geheiratet war, noch nie eine feste Beziehung hat, der einfach ledig ist, so wie wir das so verstehen. Und dann gibt es viele Single, auch jetzt in christlichen Kreisen, die zerbrochene Beziehungen hinter sich haben, wo geschieden sind, aber Kinder haben und so weiter.
Ja.
Und das ist natürlich ein anderes Lebensgefühl.
Mhm.
Also, ich habe das dann schon mal erlebt, in einer Ehe zu leben. Ich habe einen Zerbruch erlebt, etwas, wo ich wahrscheinlich gar nicht haben wollen und gar nicht gedacht, dass das mir so etwas könnte zustossen.
Also so ein bisschen der Unterschied zwischen, man hat eine Sehnsucht, wo man denkt, das wäre ideal und schön,
ja,
und
ja,
man hat es aber erlebt und es ist zerbrochen und man hat einen Verlust erlebt.
Ja. Genau. Und ist dann ein bisschen anders positioniert, ob ich noch nie so in einer festen Beziehung gewesen bin oder ob ich schon so eine Beziehung quasi hinter mir habe.
Und dann hast du angefangen mit dieser Arbeit. Ich habe das auch von eurer Homepage einfach mal ganz frech runterkopiert. Ein Arbeitszweig der Gemeinde ist den Single ab 25 Jahren gewidmet. Im Starbucks, im Stauffacher treffen sich jeden Freitag im Monat Singles aus verschiedenen Gemeinden. Jeder Abend steht unter einem bestimmten Thema. Vielleicht die erste Frage, warum Starbucks? Einfach weil der Kaffee dort so gut ist?
Ja, teuer ist er auch übrigens.
Okay.
Aber gut, wenigstens.
Ja, ich habe gelesen, es hat einen Konsumationszwang, gell?
Genau. Wir haben angefangen im Hauptbahnhof zu Zürich, im Marché. Dort hat es noch so ein Restaurant gehabt, haben wir die obere Stock gehabt. Die Überlegung war, wir haben einen öffentlichen Raum wollen. Und wir haben, mit dem Restaurant haben wir natürlich die ganze Arbeit vereinfacht, weil wir uns nicht haben müssen ums Essen und ums Trinken kümmern. Okay. Aber wir haben jetzt immer, wir müssen halt die Leute immer motivieren und sagen, ihr sollt konsumieren, weil sonst sind wir für den Wirt nicht interessant. Mhm. Oder? Mhm. Darum tun wir eigentlich unsere Arbeit, unterstützen dem, was man konsumiert. Mhm. Das ist wie früher in Israel, wo sie mit dem Geld auf Jerusalem gekommen sind und dann nach Essensschluss gekauft haben, mit dem Zehnten, und nachher das alles haben können geniessen.
Ja.
Und so kann man bei uns quasi dem,
dass der Zehnte essen oder trinken.
Genau, kann man das das vereinfacht einfach die ganze Arbeit.
Ja, okay.
Oder, und sonst müssen wir als Team haben, auch wegen Essen, Konsumation schaut und so weiter.
Kannst du vielleicht schnell sagen, wie läuft denn so eine Abend ab? Wann ist der nächste Abend? Vielleicht das?
Ja, das ist die beste Frage. Ja, das wäre ich auch für euch, wüsste ich das.
Corona.
Wir sind natürlich in der Corona-Pause jetzt schon länger.
Ja.
Und das Interessante ist eigentlich, dass wir ein unglaublich einfaches Strickmuster haben. Wir haben schon immer wieder mal überlegt, können wir noch ein neues Element nehmen. Aber irgendwie sind wir immer beim gleichen Alter geblieben. Das heisst, die Leute kommen, reden miteinander, sitzen dran. Dann gibt es so einen Eisbrecher, wo man sich auch ein bisschen vorstellt und so. Dann kommt das Thema. Das muss nicht immer direkt mit Single zu tun haben.
Beispiel? Aber einfach
das Thema, wo Single interessiert. Ja, das ist jetzt gerade schwierig, ich müsste das ganze Programm führen.
Ja.
Also viel sind so Lebensbewältigungsthema.
Mhm.
Zum Teil tun wir Single sie direkt ansprechen. Aber wie findet man einen Partner und so weiter.
Ja,
nachher ist dann das Treffen fertig, aber ich muss schon sagen...
Es klingt ein bisschen wie früher in der Jugendgruppe.
Genau, oder? Das ist eigentlich der Punkt. Wir sind eigentlich, viele haben den Eindruck, wir sind so eine Kupplungsveranstaltung. Oder so. Und darum haben sie auch so ein bisschen, sind die Leute auch ein bisschen gehemmt zu uns gekommen, weil sie sagen, ja, ich will jetzt nicht da noch mich verkuppeln lassen. Aber der Witz im Ganzen ist, wir sind keine Verkupplungsinstitution, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Unser Kernbusiness ist Gemeinschaft.
Mhm.
Begegnung. Eine Jugendgruppe. Für die Älteren ist es eigentlich. Was für ihnen passiert, ist eine Jugendgruppe. Man geht in die Jugendgruppe, lernt dort jemanden kennen und lernt jemanden gerne haben und so weiter. Und dann heiraten. Man sagt ja gar niemand etwas dagegen. Das ist ein normaler Prozess und so stellen wir das uns auch vor.
Also es ist nicht eine Partnervermittlungsbörse bei dir?
Nein. Es gibt auch sehr viele Freundschaften, die entstehen, wo wir haben, es ist eine Wandergemeinschaft entstanden, wo alle Monate oder alle zwei Monate mal eine Wanderung machen miteinander. Es sind Freundschaften entstanden, es hat WGSG.
Mhm.
Also es ist eigentlich ein Ort von der Begegnung. Und es hat natürlich auch Ehepaar gegeben. Mhm. Ich werde eins noch da haben, das sich bei uns kennengelernt hat.
Mhm.
Ich mache auch Flirt-Seminars.
Genau. In zwei Wochen haben wir ein Ehepaar, das sich über so einen Anlass kennengelernt hat. In einer Wanderwoche. Also, nein, sie haben sich schon kennengelernt, bei der Wanderwoche dann haben sie scheinbar verliebt.
Ja, ich müsste dann schauen, das ist eigentlich kompliziert.
Sie werden es
aber ist am Schluss gut rausgekommen. Immerhin. Genau. Also
Flirt-Seminar bist du gerade stehen geblieben?
Genau. Ich mache auch Flirt-Seminar. Also, das heisst, ich tue erklären, wie man sich kennenlernen kann.
Aber bist du da nicht fast ein bisschen jetzt aus der Übung? Ich meine, du bist jetzt wie lange geheiratet?
Ja, ich bin schon ein bisschen länger geheiratet. Ich glaube, 42 Jahre.
Also, ist das nicht ein bisschen theoretisch?
Ich bin sowieso kein Single. Ich bin der untypischste Single überhaupt.
Ja.
Ich habe so jung geheiratet.
Ich bin jetzt mit Flirt-Seminar, also das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Also,
ja, dann musst du halt mal kommen. Auf jeden Fall kann ich so viel sagen, es hat schon bei vielen funktioniert.
Okay. Also hast du so ein bisschen Geheimtipps? Kannst du so einen so ein bisschen raushauen? Da, so?
Ich habe viele Geheimtipps natürlich, aber ich habe ein Vier-Phasen-Modell entwickelt. Ja. das nennt sich Kontaktkodex. Und ich setze mal, mal verschriftlichen im Prinzip.
Das wäre cool, und da könntest du Geld mit den Büchern verdienen.
Weißt du, das Problem ist, dass wir heute nicht mehr wissen, wie man jemanden kennenlernt. Das heisst, wir haben in unserer, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das ist nicht nur bei den Christen so. Durch die Emanzipation weiss der Mann nicht mehr, was soll ich jetzt machen? Oder? Weder der Frau, einladen und das Nachtessen zahlen, sagt dann eigentlich zahlt selber. Hat die Türen auf, denkt sie, nein, du musst mit Türen nicht aufheben.
Ich kann mich nicht bevormunden lassen. Selber in die Jacke nie steigen. Gell?
Und dann denkt der Mann, ja, wenn die Frau so emanzipiert ist, kann sie sich doch auch, kann sie mich ja auch fragen, wenn sie etwas will von mir.
Das funktioniert nicht.
Und das funktioniert in den seltensten Fällen. Ich kenne das auch, dass das funktioniert. Das ist auch etwas, was ich ein bisschen fördere, durch das sich die ganze, unser Verhalten hinterfragen. Aber der Mann ist oft verunsichert. Und die meisten Männer sagen, schau, die Frauen, die geben mir kein Signal. Und wenn ein Mann kein Signal überkommt, dass er könnte landen, dass eine Landemöglichkeit vorhanden wäre, sagen wir es mal so, dann macht er nichts.
Dann ist das Tönt für mich sehr ein bisschen nach grosser Unsicherheit und ein bisschen Angst besetzt. Also Angst vor eben abgelehnt zu werden letztlich.
Angst abgelehnt zu werden, natürlich. Mhm. Das ist eine Verletzung, die man wieder verkraften muss. Niemand wird gerne abgelehnt.
Können wir nachher noch darauf zurück,
Genau. Und, aber, und ich habe jetzt ein Vier-Phasen-Modell. Soll ich das schnell sagen?
Ja, sag es schnell.
Also Phase 1 ist Kontaktphase. Aber ich sage, ich muss es schnell machen. Kontaktphase, da geht es einfach darum, dass ich mich am anderen zu kennen gebe. Mhm. Also jetzt am Wochenende sage ich den Leuten, schau, wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, dann könnt ihr nicht im Ecken hocken und alles beobachten und am Schluss ein SMS schicken, am Montag, wenn ihr zu Hause sind. Die werden euch treffen, sondern die musst du zu dieser Person an. Die muss wissen, aha, das ist da, das ist
Kontakt aufnehmen,
Kontakt aufnehmen, genau. Ja. Und dann kommt die allerschwierigste Phase, das ist die Angriffsphase.
Tönt auch ein bisschen gefährlich jetzt.
Ja, das ist auch eine sehr gefährliche Phase, weil das ist die Phase, wo ich mich oute. Wo ich dem anderen sage, du interessierst mich. Und dort kommt er in die Stunde der Wahrheit. Viele tun lange in dieser Kennenlehrphase rumblubbern. Und weil sie Angst haben vor der Realität. Und ich tue die Leute immer ermutigen und sage, irgendwem müsst ihr sagen, was er will und was er empfindet oder was er denkt. Und in der Angriffsphase geht es nicht darum, du gefällst mir jetzt und ich will dich heiraten. Sondern da geht es darum, dass man sich sagt, du bist du bereit, mit mir eine Zeit zu verbringen, Monat, zwei, drei Monate, wo wir uns besser kennenlernen können.
Also wie eine Stufe tiefer gehen in im Kennenlernen.
Genau. Ich habe mich nicht verliebt in dich oder so. Ich versuche auch immer wirklich zu sagen, an einem gewissen Alter müssen wir auch damit leben, dass die Liebe nicht über ein Schmetterlinggefühl kommt, sondern dass sie anfängt mit Sympathie. Dass ich sehe, das ist ein Mensch, der ist mir sympathisch. Vielleicht könnte ich da etwas draus werden. Und dann nehmen die sich eine Zeit. Das ist eine Vertiefungsphase, wo man sich kennenlernt, wo man nicht darüber reden, wie viele Kinder das man hat, gross, und wie man das Hochzeit gestaltet. Das kommt erst spät, wir sind noch nicht so weit. Dann einfach kennenlernen, dass ich weiss, was ist das für ein Mensch. Weil das ist früher in einer Jugendgruppe ist das passiert. Ich meine, ich bin zu der Familie heim von unseren Leuten in der Jugend, wir haben die Eltern gekannt, wir haben Geschwister gekannt und so weiter. Jetzt trifft man sich irgendwie auf einer Plattform oder am Wochenende oder in einem Wanderhof. Man weiss, man hat kein Umfeld vom anderen.
Und wie werden die nächste Phase?
Und die nächste Phase ist die Entscheidungsphase. Da entscheiden wir sich, wenn wir den Prozess weiterziehen vom Kennenlernen, wenn wir Richtung Heirat gehen oder trennen wir uns. So. Das ist die vier Phasen und viele haben das so gemacht. Die einen haben zusammengefunden, die anderen nicht. Aber sie haben, der Vorteil ist, wenn alle wissen, wie es funktioniert, dann kann man es eben machen.
Ah, dumme Gruppe. Jetzt, gell, ich habe mal etwa getroffen, die gesagt haben, ja, ich bin ein Single, ja, ich bin auch schon bemüht an so einem Treffen. Aber es sind ja alles nur Rissbüsten. Ja, was würdest du so einer Person sagen? Also ich habe auch meine Gedanken mir gemacht dazu, aber was würdest du so einer Person sagen?
Ich weiß gar nicht, ob ich so einer Person überhaupt noch etwas würde sagen. Mhm. Ich finde, das ist einfach despektierlich.
Ja.
Das ist so die Meinung. Ich habe mal, ist mal eine christliche Zeitschrift zu mir und hat mich interviewt, das ist schon Jahre her. Und die hat von mir einfach das wollen hören, zu uns zu treffen kommen die, wo alles andere schief gelaufen ist. Mhm. Sozusagen, wir sind noch der letzte Strohhalm.
Okay. Bemüht vorbei und wenn es dort nicht klappt.
Dann ist alles gestorben, oder? Und ich habe gesagt, nein, das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Wir haben wirklich ganz tolle Leute und sind wir mal ganz ehrlich. Ich kenne auch viele komische verheiratete Paare. Also, warum nicht immer Single komisch sein, oder? Ja. Das finde ich einfach, das ist eine Person, die wahrscheinlich in den Raum gekommen ist, mit der Idee, ich schaue jetzt mal schnell, und wir wissen ja innen, Bruchteil von Sekunden, das sage ich auch, die Leute da drüben haben gehört, da sage ich, schau, die haben jetzt genau in einem Bruchteil von einer Sekunde haben die gewusst, ist da ihnen jemand, der mich interessant wäre oder nicht. Und das ist ein grosser Frust, wenn die 80% der Leute denken, oh nein, es ist niemand da, oder? Mhm. Und das ist jemand, der wahrscheinlich einfach mit der Idee gekommen ist, ich scanne mal den Raum ab. Ob jemand für mich da ist, und niemand für mich da ist, sind zwei Spüsten. Das ist einfach unglaublich.
Das ist sehr abwertend.
Sehr abwertend, ja. Oder? Mhm. Und was man einfach muss wissen, ist, dass wir Christen ja sehr stark auf innere Werte schauen. Oder? Das Innere vom Menschen. Wenn es um Partnersuche geht.
Komm, das tun wir noch schnell zurückhalten.
Das ist zurückhalten.
Das schnell zurückhalten. Ja, ja. Wenn wir eins weiter schauen, ich habe gedacht, wenn man in der Bibel Solisten und Singles sucht, dann findet man gerade so an dieser Stelle, oder? Den Ledigen und Witwen sagen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Das sagt der Single Paulus. Und eigentlich heisst das, also müsstest du ja als Pfarrer eigentlich diesen Single lehren, es ist super, wenn ihr allein sind.
Genau. Also, das ist vielleicht etwas, was wir müssen auch als Christen lehren. Nicht jeder Single will ums Verdrücken heiraten. Mhm. Also, und Single sie ist ein vollwertiger Zivilstand. Mhm. Und ich glaube, an das, was Single vielleicht manchmal ein bisschen daran leidet, ist, das Gefühl zu haben, ich bin gar kein so ein vollwertiger Mensch oder man nimmt mich nicht ernst. Also, was mich wirklich bis heute noch beeindruckt, ist eine junge Frau, die wir mal in Toskana in einer Ferienwoche waren, am Schluss noch das Gemeinschaftsgebet hatten, hat sie am Schluss von dieser Woche gesagt, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt wieder gemerkt habe, dass ich eigentlich ganz normal bin. Mhm. Aber zum Paulus, ja. Also der Paulus sagt ja auch, wenn wir es nicht lachen, sollen wir es heiraten. Mhm. Vielleicht noch so als kritische Hinterfragung an Paulus, dass man versteht, was der Paulus meint, von der Schöpfungsordnung würde es ja nicht heißen, wir sollen ledig bleiben, sondern wir sollen sich vermehren. Aber der Paulus schreibt, in der Naherwartung von Christus, sagt, in Anbetracht von dieser Not, finde ich, wäre es gescheiter, wir würden alle ledig bleiben. Mhm. Aber, das sagt er auch, und er sagt auch, dass das etwas ist, seine Meinung. Er sagt, ich habe keine Weisung von Gott.
Ja.
Diesbezüglich, aber doch eine gewisse Autorität. So. Mhm. Und er sagt, wer es aber nicht lachen, den soll er lieber heiraten. Mhm. Das ist ein sehr faszinierender Gedanke von Paulus, weil er da am menschlichen Trieb von der Sexualität gibt er eigentlich
einen Ruhm.
Einen Ruhm.
Und ein Recht.
Das Recht, das sei nicht, ja, du, wenn du nicht lachst, dann nimm dir Christus als Bräutigam. Mhm. Oder? Du viel beten, dann kannst du mit dem umgehen, sondern sei, nein, dann mach's, warum? Weil die Gefahr zu gross ist, dass ich mich versündige. Mhm. Und was der Paulus nie hat wollen, ist, dass wir uns versündigen. Also, dass wir quasi in ein unzüchtiges Verhalten kommen. Das sagt auch die jungen Witwen, oder? Mhm. Die schwätzen rum und links und rechts und so und versündigen sich am Schluss. Die sollen gescheiden heiraten und Kinder haben. Mhm. Aber der Gedanke von Paulus ist immer, es ist alles in Ordnung, ob ich ledig bleibe oder heirate, aber es ist nicht in Ordnung, dass ich in der Sünde lebe.
Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist sicher doch auch noch ein bisschen, dass es darum geht, dass man Gott auch ehren kann mit dem ledig sein. Also, dass man
genau.
Von Gott auch, eben wie du sagst, vollwertig als Person ist und auch ihn so kann ehren. Also nicht nur das Böse meiden, sondern auch das Gute tun.
Ja, so, das ist eigentlich, darum sagt er, wer das kann, soll das machen. Aber es wäre auch falsch, wenn man wieder daraus ableitet, dass man als Familie Gott nicht kann ehren.
Ja.
Ich glaube, man muss einfach sehen, dass der Paulus das in eine notvolle Zeit hineingeschrieben hat und eine Anweisung gegeben oder seine Gedanken gegeben, in Anbetracht von der Bedrängnis, die vorhanden ist gegenüber den Christen.
Ja. Also, du sprichst ein bisschen gegen ein Entweder-Oder. Oder? Wenn ich das richtig verstehe.
Es ist, ja, Paulus
es ist
auch, ja.
Beides okay.
Ja, ja. Ja, Paulus ist offenbar auch der Meinung.
Was sehen wir da auf dem Bild?
Da sehen wir eine Wandergruppe. Also wir haben jedes Jahr Wanderwochen, wo wir 3 verschiedene Level von Wanderungen anbieten. Und das ist jetzt der höchste Level. Mhm. Darum sind die so hoch hochgekommen.
Und haben offensichtlich Spass da und an ihrem Erfolg. He? Bist du da mit dabei?
Ich bin nicht bei diesen Höhen dabei. Da. Mhm. Ich tue meistens die einfache, den einfachen Level. Aber da habe ich, wenn du das gerade zeigst, ist das ja der Flyer da. Da kann man sich noch anmelden. Das Mal sind wir in Toggenburg. Das ist eine Wanderwoche, wo wir jedes Jahr haben, das ist wirklich lässig.
Genau, und das jetzt in der Zeit, wo man nicht unbedingt ins Ausland möchte oder kann, ist
ja, das wenn man ins Ausland möchte, ist das eine sehr gute Alternative. Ja. Was einfach wichtig ist, in jeder Gemeinschaft ist, wir brauchen Gesprächsstoff. Mhm. Oder? Irgendwann, wenn ich mit jemandem rede, irgendwann ist der Gesprächsstoff erschöpft. Also das heisst, irgendwann weiss ich, der ist geheiratet, so viele Kinder und weiss ich, pipapo. Und dann weiss man vielleicht dann plötzlich nicht mehr, was man so reden, das merkt man, wenn man irgendwo unterwegs ist, nicht mit den gleichen Leuten am Tisch muss sitzen. Mhm. So nach dem dritten Abend denkt man, oh, was reden wir jetzt noch? Ausser, man macht gemeinsame Erlebnisse.
Okay, und das ist das gemeinsame Erlebnis?
Das ist das gemeinsame Erlebnis. Ah. Gesprächsstoff ohne Ende. Ja. Oder? Und darum gibt es auch ein ganz natürlichen Smalltalk. Mhm. Und in dem natürlichen Smalltalk lernt man sich kennen. Es gibt ja viele Leute, die haben etwas gegen das oberflächliche Reden, oder? Mhm. Sie sagen immer, ja, ich will tiefe Gespräche, oder? Aber eins müssen wir wissen, wir kommen über die Oberfläche tiefe.
Ja.
Und es ist eine Illusion zu meinen, wir müssen sich lustig machen, über wie wir über das Wetter reden, das ist nur oberflächlich, und warten, bis dann jemand mit einem tiefen Anliegen kommt. Das kannst du vergessen, der kommt nicht. Wenn ich nicht bereit bin, über das Wetter zu reden, geht er auch nicht tiefer, oder?
Bevor man nicht oberflächlich redet, wird kaum jemand das Herz aufdrücken.
Genau.
Ja.
Man muss einfach mal ganz normal sein und nicht immer so.
Ja. Nicht gerade die übersteigerten Vorstellungen
genau.
haben. Gut. Schau, wo wir miteinander das ein bisschen vorbereitet haben, hast du mir über das Buch etwas gesagt, von diesem Beuteschema. Du hast mir gesagt, das könnte ein Hindernis, eine Blockade sein, um einen Partner, um eine Partnerin zu finden. Möchtest du etwas dazu sagen? Das hat mich noch spannend gedacht.
Ja, das war ein Buch, das mich unglaublich überrascht hat. Wir machen ja auch eben jedes Jahr das Wochenende und dann muss man immer ein Thema haben. Und ich bin dann immer verzweifelt, suche ich, dass wir immer die richtigen Themen haben. Und dann bin ich auf das Buch gestossen, überlisten Sie Ihr Beuteschema. Und ich dachte, ja, ich lese jetzt das einmal. Ich habe zwar das Thema schon mal rausgegeben. Und hat dann gefunden, ja, es wird ein bisschen Blabla sein und so. Und der hat mich das komplett überrascht, das Buch. Und zwar sagt er Folgendes, und das gilt jetzt auch für Christen. Und das ist das, was ich jetzt, wo auch zu meinen, ein Bestandteil von dem Flirt-Seminar ist. Das ist das Beuteschema. Bevor wir eine Person anschauen und ernsthaft überlegen, ob das ein Partner von mir könnte werden, haben wir schon x Leute schon gesiebt. Sie sind schon gesiebt. Und das ist das Beuteschema. Er redet von dem archaischen Beuteschema. Das ist einmal, dass der Mann eine jüngere Frau will oder gleichalte. Die Frau will eher einen älteren Mann oder gleichalte. Das könnt ihr euch Jungen fragen. Könnt ihr vielleicht mal euch Jungen, einen 22-Jährigen, ob sie einen 28-Jährigen würde heiraten? Nein, also viel zu alt oder einen 30-Jährigen. Also das Alter. Das ist ja ein Beuteschema. Dann Grösse. Je grösser ich bin als Mann, je mehr Chancen habe ich. Also, ich kann in den Raum hineinkommen, ich muss nicht einmal das Maul auftun. Ich schaue mich an und ein Haufen Frauen denken, oh, toller Mann. Ich könnte der grösste Lump sein.
Einfach wegen der Grösse.
Einfach wegen der Grösse. Und somit habe ich schon viel mehr Frauen, die quasi an mir Interesse zeigen, als ein Freund von mir, der viel kleiner ist als ich, der mir vielleicht, wenn er vielleicht da hinkommt. Der hat viel schwieriger, eine Frau zu finden, weil eine Frau, also mein Freund hat jetzt eine Frau, die ist aber grösser als er. Aber die sind auch an meinem Seminar gewesen. Und haben das Beuteschema durchgeschaut. Oder? Weil ich sage ihnen, schau, was nützt dir ein grosser Mann, wo du nicht glücklich wirst damit, dann nimm doch lieber einen kleinen, der glücklich wirst.
Und, ganz
und das merken die ja selber. Wenn ihr ein Paar anschaut, wo die Frau grösser ist als der Mann, denkt ihr, komisches Paar. Oder?
Ja.
Ah, die sind geheiratet.
Und das ist ganz spannend, gell? Du sagst jetzt eben da die äußeren Werte, die inneren Werte. Das fällt mir ja in anderen Bereichen auch auf, im Christentum, oder? Dass wir so wie Vorstellungen haben, was uns wichtig ist, aber wenn es hart auf her kommt, wir uns anders verhalten. Also ist das Beuteschema, du hast noch etwas Drittes, glaub ich, gesagt, gell? Wo
genau, das ist Bildung. Das ist, darum hat er das Buch auch geschrieben. Das ist eigentlich vornehmlich auch an Frauen, weil Frauen haben nicht das Problem. Weil ein Mann heiratet eher jemanden, der gleiche Bildung gestanden hat oder tiefer. Mhm. Und eine Frau eher gleich oder höher. Also es gibt wahrscheinlich mehr Ärzte, die Krankenschwestern heiraten, als Ärzte, die Ärztinnen heiraten. Und je gebildeter eine Frau ist, je weniger, also jetzt kann man sagen, je grösser und gebildeter eine Frau ist, je kleiner wird immer der Pool von Männern, die sich in der Beziehung aufnehmen. So. Also, das heisst, wenn ich in einen Raum hineingehe und das nicht durchschaue, das Beuteschema, dann habe ich schon alle ausgeschaubert. Und darum sagt der von Restposten, weil niemand in sein Beuteschema passt. Was nicht heisst, dass in dem Raum niemand gewesen wäre.
Wo für ihn interessant
gewesen wäre. Wo für ihn interessant gewesen wäre und wo er heute kennt, die glücklich sind.
Wenn er sich darauf eingeladen hat und nicht einfach archaisch den Raster drüber
gelegt
hat. Okay.
Genau.
Du hast auch noch gesagt, es gäbe noch andere Hindernisse oder Blockaden, jetzt gerade bei Single, wenn es.
Ja, also ich will noch eine sagen.
Ja, klar.
Wegen ein gesellschaftliches Problem. Mit der Emanzipation hat das zu tun. Das heisst, eine Frau geht intuitiv davon aus, wenn ich heirate, sollte mein Mann so viel verdienen, dass die Familie durchbringt. Mhm. Und eine Frau, wenn sie einen Beruf wählt, dann wählt sie tendenziell einen Beruf, der ihr gefällt. Ein Mann, der sich über den Beruf Gedanken macht, tut tendenziell überlegen, ist das ein Beruf, den ich eine Familie durchbringen könnte. Jetzt haben wir so gebildete Frauen, die sehr gut verdienen, die die Familie durchbringen können. Jetzt könnten die doch sagen, ich verdiene so viel, ich muss doch keinen Mann haben, der die Familie durchbringt. Das muss ja für mich gar nicht so wichtig sein. Aber es ist ihr Leben doch wichtig. Also das ist also quasi unsere gesellschaftliche Entwicklung erschwert, das ist vielleicht auch der Grund, warum es so viele Single gibt, wie du gesagt hast, erschwert eigentlich das Zusammenfinden, wenn man das nicht durchbrechen kann. Und dann gibt es natürlich einen Haufen Blockade und Hindernis. Je älter das ein Single ist, je grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass er schon viele Verletzungen hinter sich hat. Also wir haben ein paar Single, die verlobt waren und die Verlobung ist im letzten Moment aufgelöst worden. Oder auch Leute, die aus zerbrochenen Beziehungen kommen. Und dann wieder das Vertrauen finden, dass ich noch jemanden könnte kennenlernen, wo ich könnte vertrauen, so wie ich das schon mal gemacht habe. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Oder wie kann ich das Vertrauen wieder zu einem Menschen aufbauen? Und ich habe das ja schon mal gemacht, oder?
Also die Angst, auch wieder enttäuscht zu werden, wieder neu verletzt zu werden.
Genau. Und das kann dann dazu führen, dass ich mich gar nicht mehr so tief in eine Beziehung einlade, sondern im ersten Hindernis gerade zurückkrebs und sage, nein, das muss ich nicht mehr haben.
Wenn jetzt jemand da ist, wo sagt, ja, ich spüre das in mir, oder? Ich habe vor 5 Jahren eine Beziehung gehabt, die ist auseinandergebrochen und irgendwie habe ich einfach Angst, mich wieder darauf einzulassen. Was würdest du raten? Was wäre so ein Ausweg, so eine Möglichkeit, das zu durchbrechen?
Also es gibt kein Rezept. Es gibt einfach, ich muss wissen, was ich will. Wie wichtig ist es mir, zu heiraten und einen Partner zu finden. Und wenn es mir wichtig ist, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder ein Risiko einzugehen. Ich komme um das Risiko nicht herum. Es gibt keine Sicherheit. Das heisst, ich muss mich wieder aufrappeln, muss quasi ein Pflaster über die Verletzung tun und muss Kontakt pflegen und schauen, ob sich allenfalls etwas ergibt. Und das Risiko, wo wir dann ausschalten können wir gar nicht ausschalten.
Ja, wenn man ja dort reiten zum Beispiel und man geht am Ross, aber sagt, man sollte möglichst schnell wieder aufsteigen.
Ja, genau.
Und wieder reiten. Also genau. So in dieser Art.
Genau. Oder? Ich muss einfach wissen, will ich das? Ja. Oder will das die anderen für mich?
Und nicht lange, Unterschied. Und nicht lange die Wunden lecken und denke, ich bin arm und es ist schlimm in meinem Leben und es ist traurig.
Ich könnte noch ein Hindernis noch sagen, es gibt ja viel, aber ich will noch mal eins sagen, wo eigentlich noch tragisch ist. Also, das heisst, gehen wir jetzt davon aus, 42 so, und wir aus Single. Und ich kenne ja auch was, das ist noch Single, oder? Oder ist noch Single? So, sieht doch so gut aus, und so attraktive Frau. Egal. Jetzt verliebe ich mich sozusagen in eine andere. Und die gibt mir das wieder zurück. Dann merke ich, jetzt könnte etwas anfangen, oder? Und dann kommen so die Hochgefühle und so, die man kennt. Und plötzlich, weil das ja, wenn ich auf jemanden anspreche, ist ja die Person in meinen Augen sehr besonders, oder? Und plötzlich kommt der Gedanke, wieso ist jetzt die noch ledig?
Was ist der Haken?
Ja, das muss eine Leiche im Keller sein.
Das denke ich im Fall Eimer. Schnell los. Denke ich im Fall Eimer. Dann zeigen sie Paarship-Paar, oder? Ja. Und sie zeigen es nur bis dahin.
Ja.
Und ich denke immer, die hat sicher ein Holzbein.
Ja.
Eine Leiche im Keller.
Ja. Dann fange ich an suchen. Und ich suche nicht mehr, es ist nicht mehr die Frage, können wir zusammenpassen, sondern ich fange an darüber nachzudenken, warum hat kein anderer die wollen.
Ja. Irgendetwas muss faul sein.
Und schon ist die ganze Sache schon wieder das Problem. Es ist gar nicht so einfach.
Ja.
Und da gibt es noch.
Also da gibt's. Sachen. Ich spüre, gell, dass das viel auch mit Denkarbeit zu tun hat, oder?
Genau.
Mit der Vorstellung, die man hat, aber auch mit dem, dass man sich selber ein Stück weit kennenlernt und merkt, was geht eigentlich in mir hinein vor.
Genau. Und wie denke ich eigentlich über mich selber? Das finde ich ein grosses Hindernis. Dass, wenn ich als Jung über die Ledigen, die älter sind, so ein bisschen so gedacht habe, ja, die sind halt hängen geblieben und ja, das verstehe ich, was der oder die keinen hat.
Ist ja ein komischer, gell?
Was man alles denkt. Und jetzt bin ich plötzlich selber Single. Dem fällt das Urteil, wo ich über die anderen so leichtfertig gefällt habe, ganz unbewusst auf mich zurück. Das heisst, ich habe ein Missverhältnis zu meinem Zivilstand. Jetzt gehöre ich plötzlich zu diesen komischen Single.
Das ist ja das Wort, gell, richtet nicht, dass sie nicht gerichtet werden. Und natürlich eine größere Dimension hat, das ist mir schon bewusst.
Genau.
Aber wo etwas wie, wo man sät, auch ein Stück weit man erntet.
Genau. Und dann versuche ich, ist die Gefahr, dass ich mich immer als besonderer Single anschaue zu den anderen. Ich weiss, warum ich Single bin, aber die anderen sind komische Single. Und das führt auch dazu, dass Single sind mit einer gewissen Scham behaftet ist, wo vielleicht den Leuten sehr schwer tun, an ein Single-Treffen zu kommen. Das grösste Hindernis in der Single-Arbeit ist der Single.
Ja.
Wenn der Single ein gesundes, aufgrund des Verhältnisses zu seinem Single-Sein hätte, würde er schneller an unsere Treffen kommen, könnte ich in Basel, in Bern überall Single-Treffen aufbauen, das würde noch so boomen. Aber weil man irgendwie das Gefühl hat, ist das jetzt schon so weit, dass ich das nötig habe, an ein Single-Treffen zu gehen.
Ja. Und du würdest also dann für eine grössere, wenn wir jetzt da, was können wir tun jetzt als Single, du würdest für die Single für eine grössere Lockerheit und Entspanntheit plädieren, wenn ich das richtig verstehe, mit dem eigenen Single-Sein umzugehen.
Ja, es versöhnt sich mit dem eigenen Zivilstand. Das ist jetzt halt so. Und wegen dem muss ich nicht komisch sein und ich muss nicht abnormal sein. Und es ist jetzt einfach, mein Leben ist jetzt so gelaufen. Manchmal gibt's auch Single, die sind Single, weil sie für die Eltern geschaut haben, weil sie Eltern gepflegt haben. Oder weiss ich was. Also Single verdienen mehr Hochachtung als immer nur das, auf was für Arme das sind, wenn sie hängen geblieben sind. Sondern das ist zum Teil enorm, was Single auch leistet und opfert, oder? Viel sind auch Opfer dahinter, wo man dann schlussendlich halt dann, wie gesagt, niemand mehr gefunden hat.
Wenn wir so jetzt in der letzten Runde so können wir uns Gedanken machen, was kann man als Gemeinde, was kann man als Familie, wie kann man Single unterstützen? Was jetzt Single könnten machen, ihre Scham überwinden, auch ein Stück weit, gell? Da haben wir ja drüber geredet jetzt. Was würdest du da so kurz noch sagen, so in der letzten Runde?
Ja, das ist noch gar nicht so einfach. Also, man muss erstens mal, ist nicht jeder Single gleich. Genau wie auch jedes verheiratete Paar nicht gleich ist. Es gibt Singles, die sind gerne allein, es gibt Singles, die sind gerne in Gemeinschaft und so weiter. Und für einen Single kann es auch schwierig sein, wenn er in einer Familie eingeladen wird, wo Kinder haben. Es gibt Singles, die haben das gerne, es gibt Singles, die haben es weniger gerne. Ich kenne ein Ehepaar, die können kein Kind haben. Und das fällt ihnen jetzt nicht leicht, das ist für sie schwer zum Tragen. Und wenn ein Familiengottesdienst ist, dann sagt die Frau, das verträge ich einfach nicht, dann muss ich noch mit anderen steigen. Das hat nichts gegen Familie, aber sie verträgt es nicht. Oder? Ich denke, für Single wäre es halt noch glatter skeptisch, so, aber mal mit der Familie mitgeht, wenn das jemand gern macht, ist das okay, aber es wäre auch mal glatt zum Beispiel so ein Mannenkreis, wo halt ein Mannensingle unter Mannen ist. Also man muss nicht immer alles zusammen machen. Also wir haben bei unserer Kirche so entstanden, das habe ich überhaupt nicht gesteuert, aber wir haben jetzt in unserer Gemeinde auch einen Hauskreis, wo ein Frauenhauskreis, wo Frauen drin sind, die verheiratet sind. Aber die gehen dann noch mit ihrem Mann in einen anderen Hauskreis, aber die haben zusammen einen Frauenhauskreis und das sind ledige Frauen und sind verheiratete Frauen. Oder? Und man muss einfach sehen, für einen Single ist an einem gewissen Dings auch ein Hauskreis mit Ehepaar einfach mäßig attraktiv.
Von der Thematik
her? Von der Thematik, was die für Probleme haben und dann gehen sie dann noch den Single zu zeigen, ja, ihr habt es ja gut, oder? Ja. Dann fast noch eifersüchtig auf die Single, dass jetzt nicht dass sie jetzt nachher durchschlafen können und die Familie nicht wegen dem Kind. Und das wird dann schon komisch.
Du kannst ja auf die Ferien gehen, wenn du
genau, willst. Genau, du kannst auf die Ferien gehen, wenn du willst und so weiter.
Obwohl wir nicht allein sind, wo die Ferien
genau, und ich bin jetzt immer angebunden und muss da sein. Das sind sicher keine hilfreichen.
Was können Familien so machen, wenn sie denken, hey, ich kann ja eigentlich ein Herz für andere Menschen und nicht nur jetzt wegen Singles, aber was können wir denn jetzt machen? Was würde dir denn helfen aus deiner Erfahrung? Wenn jemand sagt, mal, ich möchte etwas ändern, dass Single, dass ein Mensch, der allein jetzt momentan durchs Leben geht, sich kann wohlfühlen in meiner Umgebung.
Also, ich glaube, das ist wirklich eine persönliche Sache. Wenn man sich versteht, wenn man etwas für die Single machen will, weil sie arme Gestalten sind, das funktioniert nicht.
Okay.
Sondern dann sehen wir sie eben nicht als vollwertig, sondern man versteht, man muss sie jetzt ein bisschen therapieren, man muss ihnen ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Ja, oder einen Liebensdienst erweisen.
Ja, genau. Also man kann auch, das habe ich auch schon gemacht. Ich meine, ich mache ja so lange Singlearbeit und ich habe erst eine Tochter, die verheiratet ist. Und zwei sind noch ledig, obwohl sie auch meine Seminar besucht haben. Aber
Deine Ehrlichkeit ist erfrischend.
Es funktioniert einfach nicht immer, oder? Und ich fände es zum Beispiel glatt, wenn... Also meine Tochter sagt mir manchmal, wo Single ist und so quasi viele Freundinnen von ihr jetzt rundherum geheiratet haben und Kinder haben. Sie sagt das denen aber dann einmal auch, dass sie Sachen auch machen und sie ist wie nicht mehr dabei. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir einfach darauf schauen, dass man nicht einfach denkt, wenn die Familie jetzt miteinander in den Wald gehen, bröteln, denkt jetzt, es ist jetzt glatt und nicht vielleicht jetzt mal noch ein Single fragt, willst du auch mitkommen? Kann ja Nein sagen.
Ja.
Aber nur schon zu wissen, ich wäre ja willkommen. Okay. Mhm. Oder? Es muss gar nicht so kompliziert sein, aber nicht, dass man von lauter Familie und Kind vergisst, dass noch andere da sind, die vielleicht nicht wissen, was man Sonntagnachmittag machen will. Und wenn man sie fragen würde es vielleicht kommen? Oder dann sagen sie halt nein.
Ja.
Und muss man auch nicht beleidigt sein, aber man hat es angeboten. Und sicher ist das in einem Familienverband oder zwei, drei Familien etwas miteinander machen. Warum nicht auch zwei, drei Single noch fragen? Wenn ihr auch mitkommen, gehen in Kinderzoo.
Das klingt völlig normal.
Eben, so normal. Man sollte es einfach nicht vergessen. Ja. Man sollte denken, ja gut, wir fragen doch die, vielleicht kommen die mit, wenn wir in Kinderzoo oder in Zürich Zoo gehen. Vielleicht haben die einen Plausch. Ja.
Lieber Jörg, ich sage jetzt noch nicht Danke, sondern ich sage dir, mach doch noch deinen Werbespot, weil genau. Du hast ein super Angebot. Was muss passieren?
Also, das ist ein Wochenende, das liegt da hinten auf. Das haben wir das mal im Juni, im Wilderswil. Da tun wir einfach so immer, da tun wir wirklich auch Single-Thema anpacken. Und das ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt. Was muss noch passieren? Es gibt ja viel Reportagen auch über, wie man sich kennenlernt und so weiter. Und das Interessante ist, dass man ja sieht, dass zwei, das funkt richtig zwischen denen. Also auf mich kann es gar nicht funken. Und dann fragen sie sich zwei, drei Monate später und dann sagen sie, ja, wir haben uns super verstanden, aber wir sehen es doch nicht. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich, oder ein Single muss sich wirklich die Frage stellen, was erwarte ich eigentlich von einer Beziehung? Was muss denn passieren, dass ich mich bereit bin, auf eine Beziehung mit jemand anderem einzulassen? Mhm. Was sind denn meine Vorstellungen? Sind die realistisch? Oder habe ich Vorstellungen, es gibt ja viele Fragen, oder? Die einen, da haben wir schon mal ein Bärli gehabt, da haben wir es gedacht am Wochenende. Die haben sie so glatt miteinander. Das hat jetzt wirklich jeder vom Schiff, das merkt mir, jeder vom Schiff ausgesehen.
Und alle haben sich schon mitgefreut.
Bei denen funkt es, oder? Und dann haben wir das grosse Problem, das muss man wirklich ernst nehmen. Dann hat der Mann realisiert, die alte Frau ist. Die war aber nicht älter gewesen als er, glaube ich. Aber er hat realisiert, ich habe kein Kind mehr. Das war für ihn fertig gewesen. Oder? Das ist ein grosses Thema, auch bei Single. Kind. Und dann erschwert das nochmal, wenn ein Mann Kind hat. Ich sage denen Mann, schau dich selber, wie alt das bist. Und jetzt musst du dir mal überlegen, kannst du jetzt noch darauf beharren, dass du eine Frau findest, wo du ein Kind haben mit ihr?
Da kann man eigentlich Buch schlagen, so ein bisschen vorher, wo du gesagt hast, was ist mir wert, auch, gell?
Ja,
Beziehung zu haben.
Genau. Was wollte ich denn? Oder renne ich an einem Ziel nach, das unrealistisch ist? Und jeder Single muss an einem gewissen Alter Trauerarbeit leisten. Verstehst du? Ich will mir das mal vorstellen. Wenn ich als Jung den Wunsch habe, eine Familie zu gründen und ein Kind zu haben, und ich habe gerne ein Kind, und ich realisiere, jetzt finde ich keinen Partner, und jetzt die Frau merkt, meine Zeit läuft ab, wo ich Kind habe. Das ist gar nicht so einfach.
Dann muss man einen Traum beerdigen. Ja.
Das ist gar nicht so einfach.
Willst du da eine Sache auch etwas sagen?
Genau.
Zum Wanderwoche hast du schon etwas gesagt.
Wanderwoche habe ich schon gesagt. Ich merke, wir müssen zeitlich vorwärts machen.
Ja, genau.
Dann habe ich noch zwei Sachen, wo ich begleite, wo ich einen Zusammenhang mit Surprise mache, dass du Surprise organisieren. Ich tue es begleitet. Das ist Single-Reise nach Zypern. Die haben wir jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal verschoben wegen Corona. Jetzt hoffen wir, dass es stattfinden kann. Wir sind mal so in Israel gewesen, Badeferien am Schwarzen Meer, und jetzt ist es in Zypern einfach quasi in Sommer nach dem Morgen. Dann kommt dann noch Kultur, wo ich auch jedes Jahr etwas mache mit Schiff und Rad, das mal in Holland. Da können aber auch Ehepaar kommen, weil wir das Schiff nicht vollbringen, nur mit Single, sind auch Ehepaar geduldet. Nein, sie sind herzlich willkommen. Das ist eine ganz glatte Sache da. Das ist quasi ein Schiff, ein Flussschiff, und dann, das ist eigentlich das Hotel, wo man mitfährt.
Und dann kann man fahren und damit jetzt einsteigen, wieder fahren.
Genau, kann man wieder, fahren wir dann, wo das Schiff angefahren ist, und dann kann man sich anstellen, in die Kabine duschen und so weiter.
Okay.
Das ist wirklich, das sind glatte Ferien. Das Interessante steht auch in Holland.
Genau. Das liegt alles da vorne beim Ausgang, bei der Kaffeebar auf. Ja, Jörg, ich würde dir einfach herzlich danken sagen für die Zeit, die du da mit uns investiert hast. Es ist noch einiges mehr rausgekommen, als wir besprochen haben. Ja. Es ist wunderbar, mit dir so einen Talk zu machen.
Ja. Gut, danke.
Ich habe für dich ein kleines Geschenk, gell?
Uiui.
Ich weiss nicht, wie das Dank für dich ist, ob du das vertreibst oder so, aber ich habe gedacht, wenn man eine Familie hat und so und ja im gleichen Haus noch wohnt mit den einen Töchtern, irgendwie kommt das alles schon weg.
Das geht ruckzuck, ja.
Lukas,
das geht, leider, man sieht es mir ja an, oder? Ich müsste eigentlich in die andere Richtung gehen, nicht? Aber danke vielmals.
Ja, man kann sie auch einfach anbieten.
Und ich habe schon verschiedene Formen von Lederachshopping, aber die noch nie. Super. Danke.
Ja, also herzlichen Dank, Jürgen. Ja. Einen kleinen Applaus. Ja. Mir ist noch wichtig zu sagen, wir haben nach dem Gottesdienst da vorne eine Möglichkeit zum Beten. Und wenn du jetzt gemerkt hast, dass irgendwie etwas so ein bisschen wie aufgebrochen ist oder auch ein Schmerz plötzlich vorgekommen ist, wo du gerne möchtest, dass jemand für dich betet und mal so das erste Pflaster vielleicht drauf macht, bist herzlich eingeladen, nachher auch dafür zu kommen, für dich beten zu lassen.